NDR Blue Nachtclub. Überpop.
Am Mikrofon Andreas Moll. Und heute geht's vom eiskalten Norden tief runter in den wunderschönen Süden, von Hamburg nach München. Zwei Antipoden der deutschen Musikszene, die sich gegenseitig bedingen und prägen seit mindestens 50 Jahren. Mein Gast heute im Nachtclub Überpop ist der fantastische Jens Pönitsch. Münchner Kindl, DJ, Sänger, Songwriter und Texter. Grüß dich, Jens.
Sei gegrüßt aus dem München.
Weißt du, wie mir zum ersten Mal die popkulturelle Bedeutung Münchens klar wurde? Da war ich schon in Hamburg. Das muss so 1999 gewesen sein, als die Hamburger Schuleband Blumfeld ihr Album Old Nobody, das laut vielen Feuilletonisten mehr nach Münchner Freiheit als nach Hamburger Schule klang, mit diesem Poem eröffneten.
New York, London, Paris, Munich, in der Schwebe wie im Flug, besonnen aufgetaucht in Formen, Zeitenwende, Epilog.
Ich dachte, was ist denn das für eine Aufzählung? Irgendetwas stimmt doch da nicht. Das war jetzt nicht New York, Rio, Tokio, sondern eben München in einer Reihe mit New York, London und Paris. Als 1974 Geborener habe ich das Zitat nicht gecheckt. Blumfeld haben die Zitatkunst, die Intertextualität ja sehr gern angewandt. Und auf einmal kommst du nun mit deinem Buch um die Ecke. Ich schlage es auf und auf der quietschgelben, Pop-Art-mäßigen Doppelseite 2 steht:
New York, London, Paris, Munich. Everybody talks about pop music.
Die Reihung ist gar kein Quatsch, denn München war und ist eine Welthauptstadt des Pop, oder?
Natürlich. Also natürlich klingt jetzt so, das klingt jetzt so salopp, jovial, aber zu dem Zeitpunkt, als es geschah, war es überhaupt nicht klar. Weil München war natürlich schon, wie fast alle Metropolen dieser Welt während der 80er, besessen und durchzuckt und geküsst von Hedonismus und von Exzessen und Neon und Disco und New Wave und Punkrock und Global Excitement. Aber München hatte vorher eher auch einen etwas gemütlichen Ruf, also schon auch schön und üppig und funky, aber es fehlte noch einfach dieser globale Glam. Und der kam halt wie über Nacht, wie ein kleines Gewitter. Und am witzigsten, München selber war damals so mit sich selbst beschäftigt, diese komische Charaktereigenschaft sollte auch das Liebeselixier werden, was viele große Weltstars hier diese Stadt so anziehend finden ließ. Es gab da ein bestimmtes Studio und ein paar Clubs, die dazu führten, dass quasi München über Nacht mit einem kleinen Donnerschlag plötzlich zu einer Art Weltmetropole des Disco werden sollten.
Wie wichtig, wie aussagekräftig ist denn dieser Song der Münchner Band? Ist es überhaupt eine Band?
Es ist keine Münchner Band. Witzigerweise ist M ist Zufall. Es ließe sich natürlich so interpretieren, aber in Wirklichkeit ist diese Band ein Studioprojekt, ich glaube 1979,
genau.
England, Sheffield. Es ist, glaube ich, ein Ein-Mann-Projekt, ähnlich wie The Buggles dann später im Videoclip The Radio Star. Es ist so ein epochales, visionäres, futuristisches Projekt, das auch nur diesen einen einzigen Hit hatte, der witzigerweise bis zum heutigen Tage auch noch modern klingt, auch postironisch augenzwinkert natürlich jede Menge. Aber da war zum ersten Mal eine Mischung aus schallender Ohrfeige und feuchtem Kuss die Stadt München international auf dem Pop-Parcours erwähnt. So.
Und das auf einem Track aus Sheffield?
Ich glaube Sheffield, also England auf jeden Fall. Ich glaube Sheffield, aber ich glaube England auf jeden Fall. Es ist britisch.
Alle kennen ihn. Wir hören rein zum Beginn dieser Sendung Nachtclub Überpop über den weltumspannenden Munich Sound und einige Jahrestage in 2025. Hier ist M mit Pop Music.
Let's do the milkshake and send it like a hotcake. Try some by some, beat by four. On top of that.
Mit Popmusik hier im Nachtclub Überpop mit Andreas Moll und meinem Gast Jens Pönitsch. Hallo nochmal an die Isar, lieber Jens.
Sei gegrüßt zurück, ich freue mich sehr.
Vor mir liegt dein ebenso lesens- wie sehenswertes Buch und der Titel ist ja auch eine popkulturelle Anspielung.
Das stimmt. Wie viele DJs, ich bin ja nicht nur DJ, sondern aber das ist eine meiner Berufsbezeichnungen, die Lust am Zitat. In Wirklichkeit entstammt der Titel einem French House Knaller, ich glaube 1998, der Gruppe Stardust. Und der Titel hieß damals Music Sounds Better With You. Das war so eine Zeit, wo fast alles in so einer Art drögem Techno-Minimalismus zu versinken drohte. Und dann kam plötzlich French House als so eine Art Rettung oder Gegenpol. Neben Trip-Hop und Drum & Bass war eben French House so ein neues Flackern am elektronischen Horizont. Und dieser Titel brachte witzigerweise auch Disco zurück in die Techno-Hallen. Einer dieser Partner, das war, glaube ich, ein Trio, Sänger hieß David Diamond, glaube ich, oder so, war der David Bangalter von Daft Punk, der eben auch so ein Nebenlabel hatte namens Roulet. Und dieses Stück war ein internationaler Hit. Und deswegen, es lag halt nahe, ich habe so lange über den Buchtitel nachgedacht, der irgendwie nicht so gestellt ist, aber trotzdem also ein bisschen Power hat und auch Internationalität ausstrahlt und da dachte ich halt, dass Munich Sounds Better With You als Zitat mit Music Sounds Better With You, dass das gut passen könnte.
Munich Sounds Better With You und tatsächlich haben ja so einige Musikerinnen und Musiker und Bands ihre Songs durch den Munich Sound aufpolieren lassen. Wer denn zum Beispiel?
Da fallen natürlich einige groß, ganz, ganz, ganz große Namen ein. Es gab ja das Musicland, das Epochale, der quasi so eine Art, ja, Stein der Weisen der elektronischen Musik werden würde, oder so eine Art Universität, kann man fast schon sagen. Das existierte ja schon seit den frühen 70ern und George Moroder war so eine Art Schulmeister und Oberdirektor, was sich noch gar nicht so schnell herauskristallisieren sollte, aber dennoch tat im Laufe der Jahre war halt, dass eine Art musikalische Revolution durch die Welt ging mit dem Namen Punk und Disco, das waren so die beiden Hauptamplituden, die dazu führten, dass halt die etwas eingeschlafene, süßliche und größenwahnsinnige Rockmusik ein bisschen schlanker wurde, den Zeitgeist nach vorne brachte und nicht ganz einschlief. Und da kam halt durch diesen schicksalhaften Umstand, dass Giorgio Moroder 1975 anfing, der war ja selber Schlagersänger auch, fing dann aber an, mit minimalistischen Beats und an feiner Elektronik zu experimentieren, mit einer gewissen Donna Summer, die hier in München kennerte und als Musical-Sängerin so sich über die Runden brachte.
Und auf die wir später auch noch genauer
auf
kommen.
Auf die wir kommen auch zurück, aber diejenigen, die quasi ihren Sound auch eher durch Zufall verjüngen lassen sollten, waren Queen, die eigentlich eher Steuerflüchtlinge waren während dieser Zeit und in München eigentlich lieber feiern wollten und dann durch Zufall herausfanden, dass Mack, der eben so eine Art Supergeschäftsführer des Musiclands war damals und Produzent von ganz vielen Leuten, mit Queen zusammen der Gruppe ein neues Soundgewand verleihen sollte. Das Gleiche ist kurz vorher mit den Stones passiert, dann ein bisschen später mit Falco oder auch Bab. Also es war für viele Künstler, die lange Zeit oder auch kurze Zeit, also ein relativ langweiliges, so vorhersehbares Soundgewand hatten, gingen nach München, um dort nicht nur zu feiern, sondern auch in dem berühmten Musicland ihren Sound verschlanken, veredeln und updaten zu lassen.
In deinem Buch geht es um Zeitgeist, Sound und Vision, Kunst, Umsatz, Freiheit, Ikonen und das in einer Stadt, die von Gegensätzen geprägt ist. Was würdest du nicht nur den Norddeutschen sagen? Was macht München aus?
Also ich neige ja sonst zum Schwallen, aber ich liebe München und gleichzeitig ist es, Hassliebe ist das falsche Wort, aber eine augenzwinkernde Liebe, weil München ist wirklich eine Mischung aus Konservativismus und Radikalität, was das Lebensgefühl der Stadt anbelangt, aber auch die Kunst, die Subkultur, aber auch die Hochkultur. Also München ist immer geprägt von Gegensätzen. Aus dieser Stadt kamen Leute, radikale Leute wie Brecht oder Fassbinder oder auch Mercury, der sich hier eine Zeit lang breit gemacht hat. Auf den kommen wir ja, glaube ich, irgendwann später zurück. Ja. Es gab hier auch Uschi Obermeier, es gab ja die berühmte Kommune. Aber gleichzeitig ist München, und das ist auch das Liebenswerte, auch ich muss es zugeben, auch ein Ort und ein Hort von Konservativismus, von Familienverbänden, fast schon betörend und schmerzvoll schönen Umland, Schlössern und Bergen und auch die Stadt, also sei es jetzt Zurgoraste, wie man halt hier Touristen hier nennt oder die Leute, die zugezogen sind.
Zurgoraste?
Die Zurgoraste oder die Ureinwohner. Das ist einfach, München ist wirklich eine richtig, richtig schöne Stadt. Und was ich immer noch liebe, weil ich bin ja als junger Mann auch viel in den Weltraum gekommen oder auch später, was ich an München liebe und auch schätze, ist diese Mischung aus Dörflichem und super Internationalem. Und das hat es bis zum heutigen Tage behalten. Also, und so konnte auch der Munich Sound entstehen, weil auch der Munich Sound ist ja auch ein, entschuldige, dass ich jetzt so lossprudele, aber vielen Dank für diese suggestiven, tollen Fragen. Munich Sound ist ja auch eine Mischung aus altbewährtem, das finden sich Streicher, Gitarren, Chöre, tolle Vocals, gleichzeitig minimalistische, techno-visionär vorausnehmende, minimale Beats, four on the floor, 120 Beats per Minute, menschlicher Herzschlag und fette, sexuelle Synthesizer, die dich nach vorne treiben in der Disco, aber auch daheim. Einfach beschwingen. Ja.
Und alles beginnt mit dem heiligen Gral des klassischen Munich Sounds, dem Music Land oder den Music Land Studios von Giorgio Moroder.
Das existierte, glaube ich, 1970 bis damals 86, 87. Das existiert nicht mehr. Aber dadurch, dass es halt, glaube ich, zu dem Höhepunkt des Schaffens aufhören musste, weil nämlich die U-Bahn quasi in Gehreichweite aufgebaut wurde und dafür sorgte, dass halt ein ewiges Wummern plötzlich in den Räumlichkeiten stattfand, mussten sie zumachen. Das dazu führte, dass das Musicland für immer Legende bleiben wird. Weil es gab ja viele Studios, auch große Studios, die langsam so ausliefen, die tropften so vor sich hin und tröpfelten und verdörrten. Aber das Musicland musste sterben quasi zu seiner höchsten Zeit. Also
und das war in so einer brutalistischen 70er-Jahre-Architektur untergebracht in dem Arabella-Hochhaus. Wie sieht das aus?
Genau, das sieht halt aus wie Lego. Das sieht aus wie ein Lego-Bau. Auch eine Mischung aus düster, aber ich muss gestehen, also auch ohne Musicland, Ritterschlag, ich selber stehe auf entweder richtig barockes, altmodisches Architektonentum oder eben auf Brutalismus. Und das Musicland war tatsächlich auch der Gang zum Studio. Ich bin ja dann später als Musiker auch ein paar Mal durchgeschritten, als Künstler. Das war so wie in einem futuristischen 80er-Jahre-Film. So ein Star Trek, man hat das Gefühl, man wird so reingebeamt. Mhm. Das war so wie der Vorraum eines Raumschiffs.
Das erste Mal sahst du das Studio von außen. Damals nahmen Queen in München das Album The Game auf.
Ja.
Was hat dich dorthin gezogen oder wer hat dich dort mit hingeschleppt?
Eine gute Freundin, die ein riesen Queen-Fan war. Ich war zu der Zeit schon eher an New Wave interessiert, aber Queen einfach, die habe ich nicht vergessen. Das war so eine Band aus meinen Teenager-Tagen, die ich genauso gerne mochte wie Led Zeppelin oder Stones oder auch T-Rex, The Sweet, Roxy Music. Queen mochte ich immer sehr gerne und mir war gar nicht klar, dass, damals gab es ja noch kein Social Media, dass quasi eine musikalische und eine imagemäßige Revolution hinter unser aller Rücken stattfand. Die Freundin von mir hat mich dahin geschleppt und meinte, die war, wusste das irgendwie, über, die war also Mitglied des Queen-Fanclubs, ich nicht. Aber ich bin halt ächzend sozusagen mitgegangen, so, dann gehe ich halt mit. War aber heimlich dann doch neugierig und mich hat es dann fast von den Socken gehauen, als Queen tatsächlich um 14 Uhr, ich weiß noch, das war, die kamen im Taxi an, zusammen in einem Taxi wie eine Punkband. Also nicht, die, keiner hatte eine eigene Limousine, die kamen alle aus einem Taxi raus, sahen alle auch ein bisschen aus, fast verorgelt aus. Also als Profi würde ich gerne heutzutage sagen, die haben einfach gefeiert, die haben gesoffen die Nacht vorher. Waren aber alle total nett. Also Fans waren es vielleicht so 14, 15, hauptsächlich Mädchen, aber auch ein paar Jungs. Und als ich dann mein ehemaliges Jugendidol Freddie Mercury durch die Tür stolzieren sah, mit, auch mit Sonnenbrille und ganz normalen Klamotten, also eher Lederjacke, Jeans. Also ich weil Queen habe ich damals wirklich immer noch in Erinnerung gehabt, so als in Samt und Seide mit langen Haaren und fluffig und Make-up. Und die sahen eher aus wie Punks. Und Freddie Mercury ganz kurze Haare, Schnauzer und cool as fuck, wenn ich das mal so salopp sagen darf. Also ganz entspannt, also gar nicht wie Superstars. Gar nicht unnahbar, sondern nahbar und lustig. Roger Taylor von allen der lustigste. Freddie Mercury war schüchtern, aber zugänglich. Es war schon so beeindruckend. 20 war ich da. Da hatte ich schon musikalische Pläne und habe gar nicht damit gerechnet, dass Superstars so nahbar sein können und so freundlich und so cool gleichzeitig sein können. Also es war toll.
Und was wolltest du von Freddie Mercury wissen?
Ich bin bis zum heutigen Tage da eigentlich sehr programmatisch, mathematisch. Wenn ich so große Musiker treffen würde, bin ich natürlich innerlich sehr gewogen, aber ich will immer was wissen, ich möchte mal was mitnehmen. Und ich wollte von Freddie Mercury wissen, ob er jemals Noten, während der Studioarbeit Noten schreiben würde oder lesen könnte. Und dann hat er die so Sonnenbrille abgesetzt, so gekichert ein bisschen, hat mich so angeguckt, war plötzlich richtig interessiert und hat gesagt, nee, nur ganz langsam. Also er hat erzählt, dass er früher ein bisschen so, und er hat gesagt, ja, ich war zu faul. Und ich kann es nur ganz langsam und wir brauchen keine Noten, wir machen das einfach so.
Dann hören wir einen weltberühmten Track von Queen aus dem Album The Game, 1980 erschienen, nämlich...
Wahrscheinlich Another One Bites the Dust.
Ja.
Diese Single war ein Zufall, weil Michael Jackson damals auch offensichtlich, das wusste ich auch nicht, im Umfeld der Band umherhüpfte und mit Freddie Mercury, die waren so, ja, befreundet, das ist das falsche Wort, aber es waren einander gewogene Kollegen, die sich gegenseitig bei Live-Gigs über die Schulter schauten und der Michael Jackson hat wohl Queen dazu geraten, diesen Titel als Single auszukoppeln. Das war, glaube ich, die vierte oder fünfte Single. Also es gab schon ein paar Erfolgstitel davor. Ich glaube, Crazy Little Thing Called Love war der erste, der weltweit Nummer eins ging. Der zweite war Play the Game. Und das waren alles Titel, die halt ganz anders klangen als die vorigen Alben. Also einfach minimalistischer, Synthesizer-getriebener, weniger Gitarre, weniger Rock-Bombast und dafür mehr Rhythmus. Another One Bites the Dust ist ja vom Bassisten geschrieben und diese Nummer war von Anfang an, glaube ich, problematisch, weil Roger Taylor und Brian May die nicht so gerne mochten. Aber Queen war eine Demokratie, also jeder durfte sich mal durchsetzen. Also kam das auf das Album und war so eine Art Sleeper, ist ja so, glaube ich, der Titel für eine Nummer, die erst später groß wird. Keiner konnte ahnen, dass Another One Bites the Dust der größte Hit des Albums werden würde, der weltweit, also glaube ich, Nummer 1 hochkletterte, also als klassischer Munich-Sounds-Beispiel und bis zum heutigen Tage, glaube ich, mehr Einheiten verkauft hat als Bohemian Rhapsody, wenn ich richtig liege.
Hier ist der Munich-Sound jedenfalls nicht zu überhören, dieser massiv getriebene Bass.
The bullets rip, the sound of the beast, yeah. Another one bites the dust. way. Gonna get you too, but another one bites the dust.
Da sind wir also mitten drin im Munich Sound des Musicland Studios von Giorgio Moroder. Er kommt ja so rüber wie der Pate des Pop mit seinen 70er-Jahre Sonnenbrillen und Hemden und so.
Aber ja, ein bisschen pornös, ein bisschen frivol. Dieses Image hat der noch nicht mal, ich glaube, der war das eher unfreiwillig bedient, weil diese Art Macho-Schnauzer, das war, glaube ich, so typisch 70er, das haben, glaube ich, auch ganz normale Versicherungsvertreter getragen oder Fußballspieler.
Ja, die auf jeden Fall, ja.
Also ich habe ihn selber nie gesehen. Ich war ja eine Zeit lang mit meinen Projekten mit verschiedenen, also erst mit Zero Zero, meiner ersten Band, und dann mit einem Solo-Projekt, oft dann im Musicland für eine kurze Zeit. Und ich kann nur sagen, er war selbst nie anwesend, aber seine Präsenz war immer spürbar, weil er, glaube ich, auch ein Styler war, ein Stylist. Später habe ich dann auch mit einem seiner Zöglinge, nämlich mit Harold Faltermeier, ein bisschen gearbeitet. Aber was er wirklich hatte, ist eine gütige Präsenz. Das heißt, es stand überall immer die allerneueste Technik. Die Studios waren auch, weil ich habe davor schon als Musiker in anderen Studios gearbeitet, in München. Er achtete sehr auf Sauberkeit. Die Studios sahen eigentlich aus wie saubere Diskotheken so ein bisschen. Also auch wenn man die Treppe runterging. Die Beleuchtung, das war alles so ein bisschen postmodern. Und kühl und klar und aufgeräumt, wie man in Bayern sagt, also aufgeräumt. Und das waren eben auch die Modefarben damals, als ich das letzte Mal Solo drin war, war das eher orange, wie man in Bayern sagt, ganz orange und lila und oder schwarz-weiß dann vorne, also New Wave-Ästhetik. Und die Leute haben alle, also egal, ob es der kleinste Tontechniker war oder die größten Produzenten, haben immer mit größter Ehrfurcht über ihn gesprochen, was ein gutes Zeichen ist, weil wenn der Chef weg ist, neigen ja Leute manchmal ein bisschen zu lästern, aber ich habe noch nie gehört, dass jemand über Giorgio Moroder gelästert hat. Ich glaube, das war wirklich ein netter, fleißiger Kerl.
Und fast genauso wichtig wie Moroder himself waren natürlich Produzentenlegenden wie Harold Faltermeier, von dem ich immer dachte, dass es ein Amerikaner wäre bei dem Namen. weit gefehlt. Axel F., von ihm kennt wahrscheinlich jeder Mensch auf der Welt, würde ich sagen. Wofür steht er sonst?
Der ist ja immer noch agil. Witzigerweise, ich komme ja aus Vaterstetten-Baltham. Das ist so ein Porsche, netter Vorort Münchens, also nicht die Bronx. Und Harald Faltermeier entstammt eben Baltham, hat da auch so ein eigenes Gelände, sein eigenes Studio, in dem er quasi seit Anbeginn aller Zeiten auch wirkte. Und durch Zufall bin ich dann mit meinem damaligen Musikpartner Bernd Jakupitsch Anfang der 2000er bei Harald Faltermeier gelandet, um da ein eigenes Album mit dem Projekt Blaue Phase aufzunehmen. Und da hatten wir dann die Chance, ihn kennenzulernen. Und da muss ich sagen, dass Harald Faltermeier tatsächlich vom Habitus, von seiner Freundlichkeit, seiner Zugänglichkeit und auch seinem extrem professionellen Auftreten und auch fairem Zusammenspiel 1:1 zu den Leuten passte, mit denen ich vorher in den 80ern zu tun hatte, also mit Mack und mit dem ganzen Queen-Umfeld. Einfach große, riesige Größen eigentlich, also eigentlich Rockgötter, die aber den Umgang, den Habitus und die Freundlichkeit und Zugänglichkeit von ganz normalen Menschen haben. Was natürlich eine Zusammenarbeit total erleichtert. Und Harald Faltermeier war auch sehr... Bei dem kam noch eine gewisse bajuwarische Kauzigkeit dazu. Der musste erst erobert werden, der war freundlich zu uns. Hat uns auch raus, hat mich auch zum Beispiel ganz in der Früh rausfahren lassen, einmal um zu testen, ob ich klar im Kopf bin. Da musste ich um 6 oder 7 musste ich mal raus und das Album mal Klavier im Vorspiel und singen. Der wollte einfach testen, ob ich nicht nur ein elektronischer Poser bin, sondern auch ein richtiger Mucker. Mhm. Das hat wohl geklappt, weil wir durften dann raus. Und dann hat er nach 2 Tagen, während denen wir mit ihm zusammenarbeiteten, hat er dann so viel Vertrauen gefasst, dass er mir und dem Bernd den Schlüssel zum Studio gegeben hat und wir durften dann einfach rein. Also wir waren dann quasi wie so Zöglinge von ihm, wie Studenten. Und erst gegen Schluss der Produktion stieß er wieder dazu und hat dann irgendwann zur Feier des Tages auch so einen alten Moog-Synthesizer rausgeholt und quasi eine der berühmten Donna Summer-Synthesizer-Figuren einfach erklingen lassen. Und das war halt wie wenn Eric Clapton vor dir steht und Layla spielt.
Und er hat ja auch die von Giorgio Moroder entdeckte, gerade erwähnte, genau, Pop-Ikone Donna Summer arrangiert und für sie komponiert. Erzähl genau. uns bitte die Story von Donna Summer und welcher Welthit von ihr dieses Jahr ein halbes Jahrhundert alt wird.
Okay, also Love to Love You Baby ist, glaube ich, soweit ich weiß, nur von Giorgio Moroder und Pete Bilott geschrieben. Der ist wirklich ein halbes Jahrhundert alt. Also es geht um den berühmten Stöhn-Hit, der der also wirklich so auch ganz minimalistisch, also ein Moog-Synthesizer, Streicher und spitze Schreie und Lust und eigentlich den tollsten Disco-Minimalismus zelebrierten. Aber Harald Faltermeier stieß später hinzu und konnte quasi seine Produktions- und Kompositionskünste bei Stücken wie Hot Stuff oder Bad Girls zum Beispiel zum Besten geben. Und da hat Harald Faltermeier Moroder, würde ich mal sagen, also ich habe den ja selber nie beim Arbeiten gesehen, aber man weiß es ja und man sieht es ja auch im Film, der war ein richtiger Avantgardist und Elektroniker. Also Giorgio Moroder war erst Schlagersänger und wurde dann Synthesizer-Spezialist mit Hang zum Minimalismus und auch Hang zu einer sehr, sehr originellen Verquickung von Streichern, Soul und fast kraftwerkschem Minimalismus. Als dann Harald Faltermeier zur alten Moroder-Clique dazustieß und ja quasi sein Wissen zur Clique hinzubrachte, was eben aus Kompositionskünsten und Klavierspielerkünsten bestand, veränderte sich quasi auch das Klangbild von Donna Summers Produktionen. Wie man halt feststellen kann, Love to Love You Baby oder I Feel Love ist extrem minimalistisch. Und in dem Moment, als Faltermeier zustieß, wurde der Sound voller, wenn man genau hinhört. Es blieb weiterhin Disco-getrieben, minimalistisch, modern, aber es kam eine neue Farbe hinzu und die war halt Harald Faltermeier geschuldet mit seinem musikalischen ausgefuchsten Können.
Dann hören wir da mal rein. Der große Hit mit dem großen Gestöhne, Donna Summer mit dem Paradebeispiel vom Munich Sound.
Thank you.
Donna Summer mit Love to Love You aus dem Jahr 1975 wird also dieses Jahr 50 Jahre alt und ist doch zeitlos junger Pop. Disco-Sound eben. Donna selbst sagte, God had to create disco music so I could be born and be successful. Und das war sie ja wohl auch, oder?
Ja, es war eine Karriere, die so nicht vorhersehbar war. Und sie hat das, glaube ich, auch ganz geschickt angestellt, weil sie blieb ihrem Team ja auch lange treu und hat dann aber quasi später noch mit Quincy Jones zusammengearbeitet, hatte als Background-Vocalist Michael Jackson, das muss man sich mal geben, also der einfach auch wohl erkannt hat, was für eine großartige Sänger. Sie wurde komischerweise, ihr wurde nie die Anerkennung als Virtuose und tolle Sängerin zuteil, die sie vielleicht verdient hätte, weil sie einfach auch wie viele Rockstars aus ihrer Zeit bescheiden war. Sie hatte schon lustige Bühnenkostüme und tolle Hitsingles und auch tolle Konzeptalben, aber sie war eigentlich schüchtern. Also sie hat sich unter Wert verkauft, ist das falsche Wort, aber sie hat mit ihrem Können nie angegeben.
Das Thema Sound of Munich ist ein Bierfass ohne Boden, merke ich gerade. Was, was jährt sich denn noch alles 2025, was Bezug zum Munich Sound hat? Munich Sound-Experte Jens Pönitsch oder auch Bezug zu München generell und der Münchner Schickeria und der Szene.
Jo, Schickeria, es gibt ja nicht nur Schickeria. Das ist natürlich ein herrliches Wort, was ja auch, da gab es ja auch einen Schlager von Spider Murphy Gang. Aber du möchtest ja, es geht ja um die vollen Zahlen. 75 gab es ja auch, ja, wie soll ich sagen, den Europapokal vom Fußball gesehen in Paris. Da gewann FC Bayern München 2-0 gegen Leeds in Paris. Das war schon ein epochales Jahr. Und genau, Love to Love, Baby erschien auch 75. Dann viele Jahre später gab es das erste Soloalbum von Freddie Mercury unter der Leitung von Produzent Mack. Das Album hieß Mr. Bad Guy. Ich glaube, 85 entstand auch das Münchner Kultur- und Subkulturzentrum Gasteig in der Nähe des Isartors. Es gibt als neuen Gasteig, aber der alte Original-Gasteig ist quasi direkt zentral in München, in dem da finden immer wieder Popkonzerte, Filmfestivals, aber auch klassische Konzerte statt oder Kunst-Events. Wieder 10 Jahre später, das war in München auch eine epochale Zeit, da war quasi ein Aufblühen der zweiten Generation des Munich Sounds fand da statt. Da gab es nämlich weltweit die Geburt des Techno und des House und eine neue Form der Clubmusik, die ja direkt auch Bezug nimmt auf Disco. Also auch eine neue Tanzmusik, elektronischer, fordernder, noch hedonistischer, noch donnernder.
Und DJ Hell steht natürlich dafür.
Genau, DJ Hell hatte zum Beispiel 1995, war der Ritterschlag aus England, der durfte für John Peel für die große Radioshow spielen und auch quasseln. Er wurde interviewt.
Dann hören wir DJ Hell mit dem programmatischen Titel Munich Machine.
Thank you.
dann entstanden die Münchner Labels, die also das erfolgreiche Labels Cosmo, unter dem auch Tom Novi zum Beispiel DJ Hooligan veröffentlichte. Dann gab es so eine Art Münchner Version der Love Parade oder der Street Parade. Das war ein paar Jahre, war das richtig fett. Das war der Union Move. Das war schon ein bisschen epochal. Genau.
Du hast schon viele Orte in München erwähnt und auch viele Clubs spielen in deinem Buch eine Rolle. Und der Stadtteil Schwabing, natürlich legendär, die Leopoldstraße. Wie wichtig sind all diese Standorte, all diese Locations für die vielen Szenen, die vom Munich Sound geprägt waren und sind?
Also die Leopoldstraße war für mich persönlich als jungen Student stilprägend als eine Art Sehnsuchtsort, weil ich ja doch relativ behütet aufwuchs. Und München war jetzt nie so, auch zu seinen wildesten Aufbruchszeiten, war halt nie so, ja, so runtergehungert und funky und arm wie jetzt meinetwegen Berlin. Aber es gab zur Hauptzeit des Punks und des New Waves und auch NDW, späte 70er, frühe 80er, gab es schon raue Orte, die halt nicht so gepflegt und so süßlich und so society-tauglich waren, sondern die auch rough und laut und wieder borstig waren. Und da war witzigerweise Schwabing damals ein Ort, in dem viele solcher kleinen Kneipen, kleine Lokale aufmachten, in denen Punk lief und New Wave und Disco, also eben ganz neuer Sound, weg von der Hippie-Versöhnlichkeit, weg von auch der Gemütlichkeit und Übersättigung der Popmusik davor. Da gab es zum Beispiel Plätze, die hießen Die Klappe, da ist Fassbinder oft gewesen, oder der Roger Taylor von Queen hat da auch hübsche Münchner Mädchen abgezogen. Dann gab es einen Club, der hieß Das Loch. der hieß wirklich Das Loch. War eigentlich ganz lustig. Die Dazwischennutzung, die gab es damals noch gar nicht. Das war also lange vor der Gentrifizierung. Und da haben sich halt die jungen Punks und ein paar alte Rocker getroffen. Und da hat man dann Sex Pistols und eben Donna Summer gehört innerhalb einer Nacht. Der Club hieß Das Loch, das gab es, glaube ich, nur 2 Jahre. Und es gab an jeder Ecke auch teilweise Live-Lokale, wo man als junge Band ohne großes Theater und ohne großes Gewese sofort auftreten konnte, wenn man gut war. Und wenn man gut war, wurde man halt nochmal gebucht und bekam sogar gute Gagen da, denn es voll war, war es voll.
Mhm. Und was viele in Norddeutschland gar nicht so wissen, dass München auch eine bedeutende LGBTQ-Szene immer schon hatte, ne?
Ja, damals wurde das halt nie so spezifiziert, wurde auch nie so genannt. Mhm. So Wörter wie divers oder queer, das gab es damals nicht. Damals war natürlich auch der Zeitgeist so unfassbar offen und so frei, also dass es Bands gab wie The Sweet, die halt schon im vollen Fummel zur Hauptzeit um 20.15 Uhr bei Ilja Richter auftraten und die Welt ging nicht unter. Also die Jungs mit Lippenstift und hohen Stöckeln, die härter rocken konnten als alle anderen, das war halt eine Ansage mal. Oder auch frühe Freddie Mercury oder Elton John, die halt in den wildesten Klamotten. Und es wurde zwar rumgeraunt, aber die Welt war gerade so mit Hedonismus, mit den letzten Resten des Wirtschaftswunders und mit der neuen Freiheit beschäftigt, dass da gar nicht groß debattiert oder mit Labels um sich. Das wurde einfach hingenommen. Und je mehr sich die Alten aufgeregt haben, desto geiler fanden es auch die ganz normalen Leute. Das war das Tolle daran.
Und warum hat sich Freddie Mercury ausgerechnet in München so wohl gefühlt?
Das war eher Zufall. Ich glaube, dass es ein Glückstreffer war, dass Mac und Queen aufeinander trafen. Also Mac war ja auch eine sehr coole Person, auch so ein sehr zugänglicher und sehr innovativer Mensch, der gerne Neues ausprobierte, der aber trotzdem auch alle Musiker ganz klug immer daran erinnerte, nur das zu machen, was sie am besten können. Also es war wirklich ein toller Producer. Und Freddie hat, ähnlich übrigens auch wie die anderen Jungs von Queen und ganz viele andere Rockmusiker vor und nach ihnen, eben auch Falco und die Stone, fanden eine Stadt vor sich, also München Mitte 80er. Da gab es zum Beispiel den Club Sugar Shack, einer der allerersten Club, wenn nicht der erste Club der Welt, der halt Tanzmusik, Elektronik und Rock'n'Roll vermischte. Da sind zum Beispiel oft Queen oder auch andere Bands, die im Musicland produzierten, sind mit den Tonbändern dann hin oder mit Rohversionen oder Kassetten und haben die DJs einfach die Titel spielen lassen, um zu sehen, ob es funktioniert. Das ist eine Praxis, die bis zum heutigen Tage junge DJs machen. Einfach die Demos erstmal spielen, gucken, ob die Leute tanzen und erst dann auf Platte rausbringen. Diese Praxis haben zum Beispiel Queen öfters in München angewandt. Auf dem Stück Dragon Attack of the Game kommt sogar Mac und das Sugar Shack drin vor. Aber jetzt wieder zurück zu Freddie Mercury. Was damals in München auch stattfand, es gab viele Lokale wie eben Größenwahn, aber auch das New York, wo halt queere Community und ganz normale Leute wild zusammen gefeiert haben und Spaß hatten und sich gegenseitig über die Schulter geguckt haben und sich toll fanden gegenseitig. Das fand Freddie Mercury, glaube ich, ganz super. Er wurde in München auch nicht erkannt, weil der Münchner an sich erstmal sich selber ein bisschen geil findet und er ist dann den Superstar. Das fand der super. Das fand der überhaupt nicht schlimm, sondern im Gegenteil, das hat den auch noch erheitert und erfreut.
Ja. Wo hast du damals gewirkt und wo erlebt man dich heute, Jens Pönitsch?
Damals war mir gar nicht klar, das ist immer so schön an der Geschichte, wenn man Geschichte erlebt, empfindet man das oft gar nicht so. Erst in der Retrospektive sieht man eigentlich, was für tolle Zeiten man hatte. In dem Moment, wenn man sie selbst erlebt, empfindet man das als ganz selbstverständlich. Zu dieser Zeit gab es zum Beispiel, es gab immer wieder wilde Geburtstage. Einmal hat Freddie Mercury einen riesigen Geburtstag im Henderson gefeiert. Und manche Leute sind dann hin und haben gesagt, so, ja, das war schon okay. Weil quasi eine Woche später woanders auch eine geile Party stattfand, halt von einem nicht berühmten Menschen, die aber genauso lustig war. Das war halt so eine Unbedarftheit, die man nur einmal im Leben hat. Ich muss sagen, damals habe ich schon gern gefeiert, aber ich war auch ein bisschen ein Streber. Ich habe also in vielen Studios gearbeitet, mit vielen Projekten. Ich wollte halt nach vorne kommen. Also das richtige Feiern habe ich erst ein bisschen später angefangen. Also damals, im ganz frühen München, war ich oft in Größenwahn in New York. Dann 10 Jahre später habe ich sehr, sehr gerne im Ultraschall gefeiert, dann später im Harry Klein. Aber das war immer verknüpft, auch ein bisschen mit Arbeit. Das waren, also man ist halt mit Studio-Kumpels dahin gegangen, mit Co-Produzenten, mit Co-Musikern, später mit Co-DJs. Und in der jetzigen Zeit, ich meine, die Welt hat sich verändert. Die ganz große Feier-Epoche mag vielleicht vorbei sein, aber junge Menschen, aber auch alte Menschen wollen immer noch gerne feiern. Und es ist ja auch jedem immer noch vergönnt, egal ob jetzt in Berlin, Hamburg oder München. Und ich würde sagen, heutzutage feiere und wirke ich zum Beispiel im Palais, das es immer noch gibt, im Cooks, das ist ja so eine kleine Bar, die aber auch sehr charmant und sexy ist, wo auch Lesungen stattfinden und Live-Musik. Palais ist quasi eine der letzten großen Techno- und House-Clubs Münchens, die es seit über 20 Jahren gibt und die immer noch rocken und immer noch eine neue Generation anziehen, das spiele ich auch noch gelegentlich. Dann gibt es das Frex, da spielen Bernd und ich, also Pönig und Jakubitsch. Das ist ein schickes Restaurant, wo halt, keine Ahnung, die Hausfrau von nebenan genauso schickes Essen zu sich nimmt oder schicke Drinks wie Disco-Produzenten oder Club-Legenden. Die haben am Wochenende immer Haus-DJs. Ich gehe gerne ins Ludwigs, das ist ein richtiges bayerisches Wirtshaus. Das ist so teilweise queer, teilweise ganz normal. Da bin ich ein Kind des Disco-Münchens der 80er. Ich mag immer gern das Gemischte. Ich mag immer das Volkstümliche genauso gern wie das ganz Abgehobene.
Du hattest in den 80ern selbst eine Munich-Soundband namens Zero Zero, die du schon erwähnt hast. Die wollen wir zum Schluss in dieser Sendung Nachtclub über Pop hören und spielen. Was kannst du uns von Zero Zero erzählen, Jens Pönitsch?
Das war meine erste richtige Band, die auch quasi so einen Achtungserfolg hatte, der gar nicht mal so von der Hand zu weisen war. Wir haben später dann in Amerika, in New York, in London aufgenommen und auch gespielt. Und wir waren erst tiefster Underground, NDW, Post-Punk, New Wave mit deutschen Texten, hatten den Gassenhauer Irrenanstalt, der uns dann plötzlich über die Stadtgrenzen hinaus trug, erst in deutschsprachigen, dann später sogar bis nach Amerika in die Dance-Charts, ganz hoch. Und da haben wir 3 Jahre haben wir es krachen lassen. Und unser erstes Album haben wir tatsächlich im Musicland aufgenommen. Neue Bands aus München. Also außer meiner Band, Zero Zero wird noch ein Album dieses Jahr rausbringen. Gibt es noch die Band Two Men in the Machine, die ist eher ja, New Wave English House. Dann gibt es noch Sepalot, den DJ von Blumentopf, und den Künstler Prince Damien, der tatsächlich als Pop-Artist auch durch Dschungelcamp Entertainment Shows segelte, aber immer noch Platten verkauft auch.
Das heißt, das sind Player, die aktuell in München auch noch wirken?
Die noch wirken, genau. Es gibt ja nicht mehr so viele, auch weltweit. Aber das sind halt so die Namen, die ich jetzt aufzählen würde. Und eben meine eigene neue Band Two Men in the Machine, die quasi den Munich Sound neu auferstehen lassen. Und halt die neue Version von Zero Zero 40 Jahre später, was ein absoluter Hammerzufall ist, der so nicht geplant war. Und was das Tolle ist, die Unabwägbarkeit des Pop widerspiegelt, dass Gerald und ich nach 40 Jahren immer noch den gleichen Draht haben. Und dass der Sound immer noch so frisch klingt, obwohl wir eigentlich alte Säcke sind. Das Album wird auch alt und geil heißen, wollte ich nur mal sagen.
Und welchen Titel?
Es werden richtig tolle Leute mitmachen, also aus dem Ärzte- und Idealumfeld. Also es wird schon ein bisschen History auch.
Und welchen Titel hören wir jetzt zum Schluss?
Irrenanstalt, und ich freue mich drauf.
Munich Sounds Better With You von Jens Pönitsch. Beste Buchempfehlung. Und am Mikrofon verabschiedet sich Ihr Andreas Moll.